nicht nur für dieses Jahr, aber dieses Jahr ist es sozusagen das Jahresthema begeistert miteinander glauben. Ich weiß nicht, was es bei dir auslöst, begeistert miteinander glauben. Vielleicht hast du noch so ein bisschen mal Reservationen, denkst, was kommt denn da vielleicht auch noch auf mich zu? Ist es denn so gut, Gott und Begeisterung? Das hört sich ja irgendwie schief an. Gehört das denn wirklich zusammen? Ich glaube, heute Morgen können wir da einen kleinen Blick hinein tun. Heute soll es mal um dieses erste Wort schwerpunktmäßig gehen. Es sind ja drei Worte, begeistert miteinander glauben. Nächsten Sonntag wird Katharina Fortsetzung machen und ich werde mich heute Morgen auf den ersten Teil dieses Mottos mal beschränken. Begeistert und dann kommt miteinander glauben. Begeisterung. Wie geht es dir mit diesem Wort? Begeisterung. Begeisterung, wo erlebst du denn den Zustand freudiger Erregung und eines leidenschaftlichen Eifers? Findest du Begeisterung, wenn Montagmorgens der Wecker klingelt? Es kommt drauf an, vielleicht wann er klingelt. Bei uns klingelt er so unter der Woche immer um 5.57 Uhr. Weil dann steht meine Frau auf, und ich höre so den Impuls für den Tag und die Nachrichten manchmal mehr oder weniger bewusst und danach steige ich dann auch aus dem Bett. Ja, wie geht es uns Montagmorgen mit Begeisterung aufstehen, in die Woche hineingehen oder ich weiß nicht, was bei euch ansteht, die in die Schule geht, da haben wir ja auch noch ein paar in unserer Mitte, die in die Schule gehen, wenn da dann Mathearbeit ansteht. Mathe, das lief mir noch ganz gut, aber Deutsch war immer sehr schwierig. Ich verstehe bis heute nicht die verschiedenen Fälle, die es da gibt. Das ist für mich ein spanisches Dorf, Spanisch kann ich auch nicht. Und also das ist richtig, richtig schwierig. Ja, oder wie geht's dir mit Begeisterung, wenn du weißt, ach du liebe Zeit, morgen Arbeit, was da auf mich zukommt, das erfüllt mich nicht so sehr mit Freude und mit Leidenschaft. Manchmal geht's so, dass wir denken, naja, das wird eher schwierig und hinterher wird es dann doch vielleicht auch einfacher. Also Freitag, als ich dann von Bad Kreuznach nach Hause kam, Freitag ist bei uns immer Einkaufen angesagt und in der Regel heißt es, wir treffen uns im Einkaufszentrum, Brigitte kommt von der Arbeit und ich komme dann mit dem Rad dazu, aber Freitagmittag war das Wetter so wunderbar, dass ich gesagt habe, ich steige nicht auf mein Fahrrad. Da hatte ich absolut keine Lust, abends auf dem Sofa habe ich sogar noch eine Decke gebraucht und eine Jacke, mir war es richtig kalt am Freitagabend. Und Samstagmorgen ist ja so eigentlich für mich dran, auf jeden Fall, wenn ich aufstehe, dann gehe ich mal joggen. Und ich habe mir am Freitagabend gesagt, also ob ich morgen früh joggen gehe, das weiß ich noch nicht. Und dann bin ich doch tatsächlich Samstagmorgens aufgewacht, so irgendwann nach 7 und habe gedacht, also du fühlst dich heute eigentlich gut. Und dann bin ich doch aufgestanden und war draußen. Und ich habe so für mich erlebt, es hat mich richtig begeistert. Was hat mich begeistert? Mich hat es begeistert, dass es trocken war. Ich habe gedacht, naja, es regnet vielleicht wie den Samstag davor. Nee, es war trocken. Und es war ein richtig schöner Morgen. Ich habe festgestellt, die Tage werden schon wieder länger. Und es hat mich dann so richtig begeistert. Und ich hatte mich erinnert an meine Mutter, die hat immer gesagt, mit dem 6. Januar, da merkt man, dass der Tag länger wird. Da habe ich gedacht, ja, Mama, du hattest recht gehabt. Und die Tage werden wieder länger. Und so hatte ich eine richtig gute Zeit. Und anfänglich habe ich gedacht, naja, wird denn das was werden? Und am Samstagmorgen ging es mir gut und danach ging es mir noch besser. Begeisterung kommt also nicht immer nur spontan aus dem Nichts. Sie muss irgendwie oft auch kultiviert werden, sie muss entwickelt, gefördert werden. Man muss manchmal auch bewusste Entscheidungen treffen, um dann zu entdecken, wow, das wird eine richtig gute Sache. Also so nach Lust und Laune, allein das wirkt wohl nicht auch nur immer Begeisterung. Jeder Mensch wird Begeisterung auch ganz anders zeigen. Also wenn die Katharina jetzt da oben stehen würde, dann wäre das Thema Begeisterung natürlich sicher ganz anders präsentiert. Und manche von uns denken, ja, passe ich denn da überhaupt dazu mit meiner Art und wie ich bin? Und ich bin doch so ganz anders. Ich glaube, jeder zeigt Begeisterung anders. Und es geht auch nicht primär nur um das, was wir jetzt so nach außen hin demonstrieren und zeigen. Ich glaube, ganz tief drin hat Begeisterung etwas mit unserem tiefsten Sein zu tun, mit dem, was uns innerlich bewegt und motiviert, was Eifer, Freude und Liebe und Leidenschaft auslöst. Und Jesus hat dazu gesagt, was das Herz voll ist, das geht der Mund auch über. Sprich, irgendwo zeigt sich es dann natürlich schon auch nach außen. Und mit zu viel Begeisterung und Enthusiasmus tun wir Deutschen uns ja auch ein bisschen schwer. Jetzt ist ja die Generation, die noch die Zeit des Dritten Reiches erlebt hat, die wird ja immer weniger. Und trotzdem hat es irgendwie so einen Effekt auch auf die Deutschen gehabt, was das Thema Begeisterung angeht. Wir haben da so eine schmerzliche Geschichte. Ein lieber, guter, väterlicher Freund von mir, er verstarb vorletztes Jahr. Er hat bei der Anbetung nie die Hände gehoben, weil er hatte eine Geschichte erlebt, die hat sein Leben als junger Mensch unendlich geprägt. Den letzten Zeit Luftwaffenhelfer zu sein, in französische Gefangenschaft zu kommen, eigentlich ein Mensch zu sein, der einen tiefen Glauben hat und da in was hineinzukommen, was er nie mitgetragen hat. Aber deshalb war er nicht ein Mensch, der keine Begeisterung gehabt hätte. Ich habe ihn erlebt, nach seinem Ruhestand war er zweimal in der Woche bei uns im Gemeindebüro in Stuttgart und hat leidenschaftlich sich dafür eingesetzt, mit seinen Gaben zu dienen. Und bis ins Alter jemand, der unendlich treu war, aber keiner, der nach außen hin von Begeisterung gesprüht hätte, aber einer, der in einer Treue und Konstanz. Und Menschen haben ihr ganzes Leben lang zu ihm aufgeschaut. Er hat Jugendarbeit gemacht als junger Mensch und sein ganzes Leben hat er Menschen geprägt und er war für viele ein väterlicher Freund. Das sieht man, Begeisterung ist nicht immer nur Hände heben, klatschen und jubeln. Es hat auch ganz andere Facetten, das Thema Begeisterung. Gesunde Begeisterung ist etwas Gutes. Wenn Menschen Dinge mit ganzer Hingabe und ganzer Freude tun, ist es doch was Geniales. Also wenn ich sonntagmorgens hierher komme, nicht um 10.30 Uhr, sondern früher, so um 9.30 Uhr, da habe ich noch nie entdeckt, dass da lange Gesichter hier an der Arbeit wären. Ich entdecke immer viele freundliche, fröhliche Menschen, die miteinander dazu etwas beitragen, dass wir um 10.30 Uhr hier Gottesdienst feiern können. Das ist doch auch eine Form von Begeisterung. Da bin ich da, da bin ich dabei und ich setze mich ein. Das Gegenteil wäre ja Lustlosigkeit, wäre Null-Buck-Stimmung, eine Einstellung, die ja viel anstrengender ist. Lieber mal bremsen müssen, denke ich, als immer nur anfeuern zu müssen. Und so ist es ja auch in Gemeinde. Und deshalb denke ich, dass dieses Motto ein gutes Motto ist. Begeistert miteinander glauben. Es ist ja besser, wie wenn wir sagen, naja, jetzt halten wir den Sonntag mal aus, wir schaffen mal wieder so anderthalb Stunden und es wird ja schon alles rumgehen. Nein, ich bin dabei, ich bin da, ich freue mich darauf. Und wenn Menschen von ganzem Herzen bei der Sache sind, dann hat es eine positive, starke Auswirkung. Und unsere Gemeinde, sie lebt ja davon, dass ganz viele so Begeisterung in sich tragen. Und ich glaube, ich könnte da verschiedene heute Morgen auch fragen, Und die Heidi hat sich ganz spontan gemeldet und hat gesagt, du, ja, ich sag gerne was zu unserem Gemeindemotto und zu dem, was es für mich heißt, was mich freut an dieser Gemeinde und was mich begeistert. Heidi, darf ich dich einfach mal bitten, dass du, steh doch vielleicht bitte kurz auf und sag einfach, was dich da bewegt.
Ja, dieses Motto, begeistert miteinander glauben, begeistert mich. Begeistert sein immer wieder von unserem Herrn und es auch zu spüren beim Miteinander in der Gemeinde, das tut einfach gut. Und ich spüre es ganz besonders im Lobpreis, dass wir eine Gemeinde sind, die begeistert ist von ihrem Herrn und es tut doch gut in der Gemeinschaft. Aber auch in Kleingruppen oder in Arbeitskreisen dürfen wir diese Begeisterung immer wieder spüren.
Ja, und es braucht einfach Menschen. Und du bist für mich auch so ein Mensch, wo ich einfach spüre, du strahlst ganz viel auch an Freude aus zu Jesus, zur Gemeinde. Und es ist schön, solche Menschen wie dich zu haben. Vielen Dank für deine Begeisterung und auch dein uns mit hineinnehmen, das, was es dir bedeutet. Ja, und so gäbe es noch ganz viele. Ich könnte ganz bestimmt noch mehr aus unserer Runde fragen, was bedeutet dieses Motto für dich? Was löst es denn bei dir aus? Begeistert miteinander glauben. Gehört jetzt Begeisterung und Gott wirklich zusammen? Habe ich mich ja gefragt. Bei der Entwicklung dieses Mottos, wo wir darüber gefragt haben, was macht uns aus und wofür wollen wir stehen? Ist ja nicht so nach dem Motto, ja, das spiegeln wir schon alles wieder, sondern da ist ja auch Aufgabe, Auftrag und Entwicklung darin. Und gerade bei dem Wort begeistert hat uns eines beschäftigt, dass in diesem Wort das Wort Geist steckt. Begeistert, da steckt das Wort Geist. Und da entdecken wir, aha, also Begeisterung hat wohl doch etwas mit Gott zu tun. Und wenn man dann dem Ganzen noch ein bisschen mehr nachspürt, ein Wort, das eigentlich viel früher benutzt wird, das genauso Begeisterung ausdrückt, also ein Synonym ist das Wort Enthusiasmus. Und die Wurzel von Enthusiasmus ist entheos. Und theos im Griechischen, das ist Gott. Und entheos ist ganz klar, das eine von der von Gott erfüllte. Also da merken wir Enthusiasmus, wenn man darüber redet, heißt es vom Ursprung eigentlich der von Gott erfüllte. Und da merken wir schon Begeisterung, das hat doch etwas mit unserem Glauben zu tun, mit dem, wofür wir stehen als Christen, dass wir von diesem Gott erfüllt sind. Und in diesem Sinne können wir ja nur diesem Motto begeistert miteinander glauben zustimmen. Wir brauchen noch viel mehr von diesem Enthusiasmus, von diesem von Gott erfüllt, von ihm durchdrungen, von ihm bewegt zu sein. Und da merken wir, aha, das ist ja etwas zutiefst Geistliches, nicht nur irgendetwas in Menschenköpfen entstandenes, sondern genau das Gegenteil. Wir brauchen eine von Gott kommende, brennende Liebe, eine Leidenschaft, die nicht aus uns kommt, nicht eine Begeisterung, die wir selber produzieren, sondern der von Gott Erfüllte, der ist es, der begeistert, das lebt und miteinander mit anderen glaubt. Wir könnten also das Motto auch ganz anders formulieren. Als die von Gott Erfüllten miteinander glauben. Das heißt es. Als die von Gott Erfüllten miteinander glauben. Begeistert miteinander glauben. Sind die, die von Gott erfüllt sind und das miteinander leben. Die Bibel spricht ganz viel von Menschen, die mit tiefer Leidenschaft, mit ungebrochener Ausdauer, ich bin gerade mal wieder so bei den Vätern, bei Abraham, bei Isaak, bei Jakob, die hatten ja alle auch ihre Schwachpunkte. Manchmal ist ihnen die Geduld auch ausgegangen. Und gleichzeitig haben sie immer wieder daran festgehalten, an dem, was Gott gesagt hat. Da spürt man, da war dieses Ja wirklich von Gott und seinem Wort und dem, was er gesprochen hat, erfüllt sein. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen und es ist ja ein Gemeindemotto, dann das Thema Gemeinde anschauen im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, da merken wir sehr deutlich, diese ersten Christen, die so Pfingsten, da kam Gott in seiner Dynamik, in der Kraft des Geistes, und danach konntest du doch diese Frauen und Männer gar nicht mehr bremsen. Von zwei der so führenden Persönlichkeiten, von Johannes und Petrus, die kamen in Schwierigkeiten. Dann mussten sie vor der damaligen jüdischen Gerichtbarkeit erscheinen. Und die haben gesagt, also wir lassen euch nochmal ziehen, aber nur unter einer Bedingung. Ihr hört jetzt endlich auf, ihr könnt über alles reden, aber nicht mehr über Jesus. Und was haben die gesagt? Okay, gut, dann reden wir über alle anderen Dinge. Wir haben ja auch noch viel anderes, was unseren Glauben ausmacht. Wir können über vieles reden, aber über Jesus reden wir halt nichts mehr. Nein, die haben gesagt, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, was wir erlebt und dem wir begegnet sind. Und da merken wir, das war eine enorme Dynamik dieser ersten Christen. Und woher rührte diese Dynamik? Sie rührte daher, dass Jesus zu ihnen gesagt hat, also versucht es nicht alleine. Macht jetzt nicht mal so nach dem Motto, ja, das schaffen wir schon ganz alleine. Er hat gesagt, nee, jetzt wartet ihr erstmal. Und jetzt wartet ihr erstmal, bis ich euch den Beistand schicke, der nämlich mich ersetzt, da ich jetzt in den Himmel fahre, dann braucht ihr einen Beistand. Und an Pfingsten, da kam der Heilige Geist und Jesus hatte es ihnen gesagt. Er hatte ihnen gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und da merken wir diese Dynamik, dieses wirklich von Gott erfüllt sein, das hatte etwas mit der Kraft und Dynamik und Wirksamkeit des Heiligen Geistes zu tun. Deshalb konnten sie sagen, wir können es gar nicht lassen. Wir werden nie aufhören, von Jesus zu reden. Begeistert miteinander glauben hat etwas mit dem zu tun, ergriffen zu sein von dem, was Christus für uns ganz persönlich getan hat und durchdrungen und erfüllt zu sein mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir über Begeisterung reden, dann geht es nicht um etwas, was du in dir selber produzieren musst, sondern es geht um etwas, was Gott uns immer wieder neu zufließen und schenken lassen will und auch wird durch seinen Heiligen Geist. Dann denkt man jetzt ja mal, ja, das ging ja wohl dann immer so weiter mit den Christen. Also wenn das so ist, dann muss sich das ja einfach so fortgezogen haben, ohne irgendwelche Einbrüche. Ein paar Jahrzehnte später, da schreibt Paulus an die Römer. Jetzt war Rom, war nicht Jerusalem, aber Rom war ja mal Weltstadt. Da hätte man ja denken müssen, da muss ja alles noch mal viel besser sein wie damals in Jerusalem. Was schreibt er den Christen in Rom? Ich habe gedacht, das ist eigentlich eine gute Erklärung des Gemeindemottos, gerade von diesem Gedanken, begeistert sein und begeistert miteinander glauben. Was er da schreibt, das klingt eher nach einem Appell. Da denkst du, jetzt waren die doch so begeistert in Jerusalem, jetzt waren die doch so mit Dynamik unterwegs, die konntest du gar nicht bremsen. Und ein paar Jahrzehnte später, da schreibt der Paulus, wir können es nachlesen, in Römer Kapitel 12, Vers 11, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Oder eine andere Übersetzung sagt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes immer stärker werden, dient dem Herrn. Paulus bezeichnet oder zeichnet eigentlich zwei Gegensätze. Er sagt, es besteht immer eine Gefahr von Trägheit. Und Trägheit ist ja schon ein Stück Gegenteil von Begeisterung und Enthusiasmus. Ja, Trägheit ist nicht immer ganz so einfach. Erlebt ihr auch Trägheit? Nö, gar nicht. Ne? Manchmal erlebst du die Trägheit der Masse, das reicht schon. Also das Urerbstück, ne, fällt zu Boden, Trägheit der Masse, du kannst nichts mehr, es geht in eine Bewegung, du sagst nein, nie in diese Richtung. Trägheit der Masse habe ich auch mal auf dem Motorrad erlebt, keine gute Erfahrung. Zu viel Energie beim Anfahren genutzt, es war in der Kurve, es war nass und da gab es so weiße Striche und plötzlich ging es flach und du denkst, die Masse der 200 Kilo, die werden doch jetzt endlich anhalten. Und du hast den Eindruck, das hört nicht mehr auf. Trägheit der Masse ist nicht so angenehm. Trägheit der Masse, das können wir sehr leicht produzieren, aber um diese Trägheit der Masse geht es nicht. Begeisterung ist das Gegenteil. Es ist aktive, gesteuerte Dynamik, bewusstes Handeln, ein leichtes, beschwingendes Gehen, motivierte Leidenschaft. Trägheit scheint also mit Gott und dem Heiligen Geist nicht so ganz einherzugehen. Und trotzdem kennen wir Trägheit. Also ich kenne sie. Du vielleicht nicht, ich kenne sie. Wintermonate. Ich denke, deshalb habe ich mich am Samstag gefreut, gedacht, ja, wunderbar, der Tag nimmt zu, man hört schon wieder die Vögel am Morgen, es geht Richtung Frühling. Ich sage es euch ehrlich, manchmal radle ich morgens ins Büro und denke, Mann, ich fühle mich gerade gar nicht so begeistert. Gar nicht so motiviert. Geht euch nie so. Dann müsst ihr mir helfen. Ja, empfinden wir immer Motivation? Nein, manchmal können wir uns gar nicht darauf verlassen, wo denn die Motivation jetzt geblieben ist. Ist mal da, dann ist sie wieder weg und du fragst dich, ist denn das Ganze so steuerbar? Und das sagt Paulus, wir sollen im Eifer nicht nachlassen. Also er formuliert einen Appell. Er hat ja in diesem 12. Kapitel so, da schießt er nacheinander Dinge raus, die ihm wichtig sind. Und eines davon ist im Eifer nicht nachlassen. Wenn du verliebt bist, dann ist es mit dem Eifer ja gar nicht schwer. Also so ganz am Anfang, da fällt ja alles so leicht, da überschlägst du dich mit Bezeugungen deiner Liebe, deiner Leidenschaft. Und alles ist rosarot. Mit der Zeit merkst du, Beziehung kostet auch mal Kraft. Das braucht ja manchmal auch Energie. Und wir alle kennen die Gefahr von Gewohnheit, die Gefahr von Gleichgültigkeit, dem Nachlassen. Da merken wir, im Eifer nicht nachlassen, das ist ganz schön herausfordernd. Und da gibt uns Paulus eigentlich eine gute Antwort, indem er sagt, jetzt reißt euch endlich mal wieder zusammen. Nein, er sagt etwas anderes. Im Eifer nachlassen. Lasst nicht nach, seid nicht träge. Und er sagt dann, seid brennend im Geist. Oder die andere Übersetzung sagt, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Ich finde es eine entlastende Nachricht, weil sie uns eigentlich auf eine Quelle hinweist, auf eine Kraft, auf eine Beziehung, auf eine Gemeinschaft hinweist, die in unserem Leben etwas auslösen kann, nämlich die Beziehung mit unserem Gott. Wir sollen Gott in uns also mehr Raum geben und nicht so sehr etwas aus uns selber nur produzieren. Gleichzeitig formuliert es Paulus ja auch als Appell. Das ist ja ein bisschen spannend. Jetzt sagt er auf der einen Seite, seid nicht träge, lasst euch vom Geist erfüllen. Da denkst du, also der Geist wird es ja schon alleine machen. Da muss ich ja wohl nichts dazu beitragen. Aber da merken wir sind da schon auch in Verantwortung. Es passiert nicht einfach automatisch, sondern es hat etwas mit uns zu tun, wenn er sagt, seid brennend im Geist, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Da denke ich mal darüber nach. Paulus, was meinst du denn? Wie kann denn das gelingen? Weil es ist ja so die Möglichkeit, wie kann in meinem Leben auch Kraft und Dynamik, auch Begeisterung, wie kann denn das sein, dass dieses in Gott und aus Gott heraus Leben, wie kann denn das stärker werden? Es hat mit Beziehung zu tun. Es hat mit dem in Verbindung sein, mit angeschlossen sein. Wenn zwischen Gott und uns keine Beziehung ist, dann kann da auch nichts fließen. Warten, suchen, bitten, sagt Jesus, anklopfen. Also es hat was damit zu tun, dass ich mir auch Zeit nehme in meinem Alltag mit Gott. Und ich merke es ganz klar, wenn ich mir Zeit nehme mit Gott, wenn ich bete, und wenn ich auch im Geist in Sprachen bete, dann verändert es etwas in mir. Dann ist es auf jeden Fall eine Quelle, wo ich merke, davon brauche ich mehr. Gottes Geist Raum geben. Überlege du dir. Paulus sagt es, seid brennend im Geist. Also wir haben ein Stück Verantwortung. Paulus sagt an einen Timotheus, mein lieber Timotheus, entfache du das Feuer. Da denkst du, ach du liebe Zeit, jetzt soll ich auch noch das Feuer schüren. Was sagt er ihm da? Du musst nicht den Heiligen Geist schaffen, aber du musst dem Geist Raum schaffen. Mit anderen Worten sagt er zu einem Timotheus, lieber Timotheus, du hast den Heiligen Geist, du hast alles in dir. Gott hat dir nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Gott hat dir das geschenkt und gegeben. Gib dem Raum. Mit anderen Worten, die Glut ist da, das Feuer ist da. Du musst ihm nur Raum geben. Und gleichzeitig merken wir, das gelingt uns nicht immer gleich. Nicht immer ist es ebenso einfach. Und doch bleibt es eine Aufforderung. Auch etwas, das wir tun dürfen und auch tun sollen. Der Heilige Geist, er ist da. Das ist, was Paulus uns vermitteln möchte. Er ist an unserer Seite. Er ist Tröster, er ist Fürsprecher. Er ist Aufbauer. Auch da, wo wir entmutigt sind. Auch da, wo uns mal die Kraft fehlt. Und natürlich gibt es im Leben auch mal Momente, und Phasen und Zeiten, wo du auch mal gar keine Energie und Stärke spürst. Wir wissen, es gibt einfach auch, dass wir manchmal krank, dass wir depressiv sind. Und das kann jeden Einzelnen von uns treffen. Da kannst du dann nicht einfach nur sagen, ja, jetzt mal Knopf rum und dann ist alles anders. Aber gleichzeitig auch da wahrnehmen, dass Gott durch seinen Geist da ist. Dass er auch bei mir ist, wenn ich schwach bin, wenn ich mich mutlos fühle, wenn ich gerade gar keine Energie spüre. Für mich ist das auch ein enormer Trost, dass ich sage, da ist trotzdem ein guter Vater, der mich trägt, der mir hilft, aber der mir immer auch wieder den Blick öffnet, den Blick dahin auch seiner Gegenwart und seiner Kraft und seiner Stärke. Und so sagt Paulus zum Schluss, dient dem Herrn. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Es geht also gar nicht um uns, es geht nicht um Begeisterung für uns und dass es uns jetzt gut geht. Die Ehre gehört immer Jesus. In manchen alten Texten, das fand ich total spannend, da steht hier Kairos anstelle von Kyros. Und was dann im Urtext schlussendlich stand, wissen wir gar nicht, ob jetzt da Kairos oder Kyros stand. Und im Grunde, glaube ich, trifft beides zu. Kyros bedeutet Herr, dient dem Herrn. Und Kairos bedeutet den Moment, den Augenblick sehen. Wer dem Herrn dient, wird immer den Moment, den Augenblick Gottes erkennen und wird diesen Augenblick wahrnehmen und in diesem Augenblick da sein für Gott. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz spannend. Nutzt die Gelegenheit, erkennt die Momente Gottes in eurem Alltag, die Chance, die Gelegenheiten sehen und ihnen dienen, ja, die Möglichkeiten Gottes nicht verpassen. Und da braucht es ein Aufmerksamsein, eben nicht träge, sondern aufmerksam sein und sagen, Gott, ja, hilf mir. Und dann finde ich zum Schluss, was finde ich noch interessant, ist, dass Paulus nicht sagt, jetzt sei du da, genau dich meine ich, sei du nicht so träge, sei du endlich mal wieder brennend im Geist und diene dem Herrn. Nein, er sagt es allen, er sagt, seid nicht träge. Ich glaube, das ist so wichtig, wir sind Gemeinschaft, wir sind auch nicht so da, so, also nehmen wir mal den einen oder anderen raus, der könnte ja eigentlich auch noch mal viel mehr und anders und besser. Es ist an uns alle gerichtet. Begeisterung braucht Miteinander. Deshalb sind wir heute Morgen auch hier, weil es unserer Seele gut tut, wenn wir gemeinsam Gott loben, wenn wir uns begegnen als Menschen, die diesen Gott lieben oder auf der Suche sind nach diesem Gott. Das stärkt, das kräftigt. Alleine, da erlischt die Kohle schon mal sehr schnell. Aber miteinander, da ist das Feuer auch stark und mächtig. Gemeinsam sind wir gefragt. Und schlussendlich ist es die Liebe, die alles freisetzt. Denn Kapitel 12 im Römerbrief beginnt mit dem Thema der Liebe. Die Liebe, sie soll echt sein. Mit anderen Worten, eure Beziehung zu Gott, die ist ausschlaggebend, die ist so zentral, sie löst alles andere aus. Und davon bin ich überzeugt, dass dieses mit Gott unterwegs sein, dieses von Gott erfüllt sein, entheos, von Gott erfüllt sein, mit ihm in Beziehung leben, das ist, was unser Gemeindemotto allein zum Leben bringen kann. Gottes Geist in uns. Wir merken, wir alle haben da eine Aufgabe, Gott Raum zu geben. Und dann wächst in uns und durch uns und mit uns auch eine große Stärke und Kraft. Wir sind eins. Ein Lied, das wir miteinander singen wollen, so auch als Antwort heute Morgen, als Antwort zu diesem Gott hin. Herr, wir sind eins, wir strecken uns auch da miteinander zu dir hinaus. Du hast uns erwählt, wir sind dein Leib, du hast uns zusammengeführt. Unser Herz geht da auf, wo du Raum hast, Herr, da strömt Leben in uns hinein. Ja, du bist es, der uns zusammengeführt hat. Mit diesem Lied, mit diesem Bekenntnis zu Gott hin, dürfen wir uns auch jetzt so nochmal ausstrecken. Und ich lade dich ein, wenn es dir möglich ist, aufzustehen und in diesem Lied noch einmal auch etwas zu bekennen, zu bekennen. Ja, gemeinsam entwickeln wir auch etwas an Kraft, weil Gott in unserer Mitte wirksam ist. Aber auch für dich ganz persönlich ist er heute Morgen wirksam, der dir neue Kraft schenkt. Nimm du wahr, er hat dich erwählt, er hat dich hineingeführt in Gemeinde und Gemeinschaft. Du bist nicht alleine. Und in diesem Miteinander, da gibt Gott auch Kraft, da schenkt er auch ganz neu seinen Geist. Und ich möchte diesem Gottes zutrauen, dass er Neues in deinem Leben heute Morgen auch entfacht. Danke, Herr, du bist gut. Danke, du schenkst uns ganz neu etwas von deinem Geist. Wir wollen miteinander vor dir bekennen, dass wir eins sind, auch in dieser Erwartung, mehr von dir und mehr von deinem Heiligen Geist. Amen.